Ihr Lieben, vielleicht hätten einige von euch gerne die Flucht ergriffen, als sie hörten, was wir heute im Gottesdienst vorhaben. Beten für andere, dann noch für Leute so weit weg, dann noch für Leute, die man überhaupt nicht kennt, dann noch ohne die Chance zu haben, irgendwann zu hören, dass mein Gebet tatsächlich erhört worden ist. Ich habe genug Probleme, für meine Sachen zu beten und dann noch zu glauben, dass Gott mich hört und noch mehr, dass Gott sich daraufhin auch wirklich in Bewegung setzt und irgendwas tut. Ihr betet sicher für eure Kinder, für eure Familien, für eure Freunde. Aber betet ihr zum Beispiel auch für Angela Merkel, für Heiko Maas, für Donald Trump, für Erdogan, für Assad? Wir sind uns 100% einig, nötig hätten diese Herrschaften das alle bitter. Nötig hätten sie das. Aber, und jetzt kommt das große Aber, hilft das denn? Wenn ich im kleinen Kelzenberg in einer kleinen Kirche sitze und meine 10 kleinen Finger falte und für ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen bete, deren Machthaber Despoten und Atheisten sind und jahrelang alles dafür tun, dass Christen aus ihrem Land vertrieben werden. Und das, obwohl schon seit Jahrzehnten Christen eben diese Hände falten, für sie beten, und hat sich was getan? Ich habe 3 Punkte, 3 kurze. Der erste Punkt: Wir sollen das tun. Ihr seid gar nicht gefragt, ob ihr das wollt oder nicht. Das muss man manchmal ertragen, ne? Ihr seid gar nicht nach eurer Meinung gefragt. Ihr sollt das tun. 1. Timotheus 2, Vers 1 folgende: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen in der Gemeinde tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit. Das Erste und Wichtigste, was wir zu tun haben, ist das Gebet für andere, inklusive unserer Regierungen. Ist uns aufgetragen. Können wir nicht drüber diskutieren. Der Grund, warum wir das tun sollen, steht 2 Verse weiter. Und ich finde, dass das einer der großartigsten Sätze in der Bibel ist, der mächtigste Motivator und ein Blick mitten in Gottes Herz hinein. Da steht nämlich: Wir sollen das tun, weil Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Darum sollen wir das tun. Wir sollen also für andere beten, damit Gott sie retten kann. Er könnte das auch ohne unser Gebet, bin ich felsenfest davon überzeugt, aber er will das nur mit unserem Gebet. Könnte er blöd finden, könnte er ihm gerne sagen, ich kann es nicht ändern. Er will das nur mit unserem Gebet. Ich muss das nicht verstehen. Ich verstehe das auch nicht. Aber ich muss es tun. Ich muss es einfach tun. Der Arzt hat mir gesagt, ich soll jede Woche eine Tablette Decristol nehmen, damit das meine Knochen stärkt. Das tue ich, weil er das gesagt hat. Ich habe noch nie gefühlt oder gesehen, dass meine Knochen stärker geworden sind. Nur auf der Waage. Aber ist ja Quatsch. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ich sehe noch nicht mal, dass sich da irgendetwas tut, weil ich das seit Jahren tue. Ich muss aber auch nicht verstehen, warum Decristol meine Knochen stärkt. Ich schluck diese Kapsel, weil der Arzt das angeordnet hat und ich davon ausgehe, dass er weiß, dass das was bewirkt in meinem Körper. Versteht ihr den Vergleich? Ich vertraue dem Arzt, dass er nichts Doofes macht. Und darum tue ich das. Und jetzt sind wir beim Gebet für andere. Ich verstehe nicht, warum ich für andere beten soll. Aber der Chef dieser Welt hat gesagt, tu das. Es wirkt und es ist nötig. Die Welt ist so krank. Sie braucht das. Und deshalb glaube ich, dass mein Gebet in dieser Welt mindestens so viel bewirkt, wie die Medikamente, die mir ein Feldwaldwiesenarzt verschreibt. Erster Punkt, wir sollen das tun. Zweiter Punkt, was es bewirkt? Was bewirkt mein Gebet? Kennt ihr dieses Hütchenspiel, wo man draufdrückt und dann fliegt das Hütchen weg? Kennt ihr das nicht mehr? Sven. Das ist so ein kleines, so ein Brettchen, da oben steht ein Hütchen und dann drücke ich da unten drauf und dann fliegt das weg. Und die, ne, je nachdem, wie ich drücke, fliegt das weit oder nicht so weit. Was für ein, 60er Jahre, naja, guckst du dir doch an hier. Aber Sven, oh Sven. Die kommen alle wieder, Sven, die Sachen kommen alle wieder. So, aber die Frage ist, welches physikalische Gesetz steht dahinter, Sven? Das Hebelgesetz, sehr gut, Sven. Das Hebelgesetz. Wenn ihr heute Nachmittag ein Stück Torte mit dem Tortenheber auf euren Teller tut, ist das das Hebelgesetz. Schafft sogar ganz schwere Tortenstücke, das Hebelgesetz. Das Hebelgesetz lernt man in Physik, glaube ich, ganz am Anfang. Und ich finde es wirklich genial. Ich habe nachgelesen bei Wikipedia. Hebel sind, und ihr müsst jetzt genau aufpassen, weil das so irre ist, als ob die Gott kennen würden. Hebel sind Kraftumformer. Kraftumformer. Sie dienen dazu, mit kleinen Kräften große Dinge zu bewegen. Der Hebel ist ein Kraftwandler. Mit einem großen Hebelarm kann man daher mit kleiner Kraft ein großes Drehmoment verursachen. Dieser Umstand, diese Erkenntnis veranlasste Archimedes zu der Bemerkung, gebt mir einen festen Punkt im All. Und ihr denkt jetzt alle schon weiter, ne? Gebt mir einen festen Punkt im All. Wir haben den ja, diesen festen Punkt im All. Gebt mir einen festen Punkt im All und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Ist das nicht irre? Das könnte von einem Theologen sein. Gebt mir einen festen Punkt im All und ich werde diese Welt aus den Angeln heben. Wie großartig ist das denn? Je größer die Lasten, desto größer muss der Hebel sein. Daher kommt das Sprichwort, ich sitze am längeren Hebel. Wir Christen sitzen immer am längeren Hebel. Wisst ihr das? Sie bewegen mit diesem Hebel den Arm Gottes. Ist das nicht genial? Betet mal so, fangt mal so an zu beten und ihr wisst, in diesem Moment sitze ich am längsten Hebel dieser Welt. Und mit meinen dürren Worten werde ich Gott veranlassen, an irgendeiner Stelle in dieser Welt etwas zu tun. Nochmal, ich weiß nicht und ich verstehe nicht, warum Gott das so gemacht hat. Warum er diesen Hebel gebraucht. Aber es ist so, er will das so. Also wären wir doch blöd, wenn wir nicht versuchen würden, dauernd diesen Hebel zu bewegen, damit sich wirklich in dieser Welt was verändert, damit die Welt aus den Angeln gehoben wird. Achtung, ihr müsst das nicht sehen, was da bewirkt wird. Ihr müsst das auch nicht selbst erleben, was da bewirkt wird. Vielleicht wirst du es gar nicht in den Nachrichten hören, was dein Gebet bewirkt hat. Aber ich bin 100% sicher, es bewirkt etwas. Vielleicht bewegt es etwas ganz anderes, als du gebetet hast. Vielleicht beten wir heute für China. Und morgen früh steht eine kleine Chinesin in Peking, deren Mann ins Gefängnis gekommen ist wegen seines Glaubens, an diesem Morgen fröhlich auf und mutig, weil wir dafür gebetet haben. Wirst du nie erfahren, wird nie in den Nachrichten gesagt werden, aber das ist doch eine Veränderung dieser Welt, oder? Vielleicht wird dein Gebet auch erst viel später erhört. Überlass es Gott, was er bewegt durch dein Gebet. Aber sei gewiss, er bewegt. Karl Barth, der berühmte evangelische Theologe, sagt, die Hände zum Gebet falten ist der Beginn des Aufstands gegen die Unordnung dieser Welt. Wow, in dem Satz ist so viel drin. Die Hände zum Gebet falten ist der Beginn des Aufstands. Wir stehen auf gegen die Unordnung in dieser Welt, indem wir zuallererst mal unsere Hände falten. Danach kann noch viel anderes kommen und vielleicht bewegt uns das Gebet auch dazu, Dinge anzusprechen, uns einzusetzen für Dinge, die verkehrt laufen. Aber an erster Stelle steht das Gebet für die gegen die Unordnung in dieser Welt. Und ich sage euch was, Christen werden damit politisch. Lasst euch als fromme Gemeinde nicht in die Ecke drängen, wir sind eine unpolitische Gemeinde, das ist Quatsch. Wir sind zutiefst politisch, wir ziehen uns nicht zurück, wir igeln uns nicht ein, wir schließen nicht die Türen hinter uns ab, wir gehen mit unserem Gebet mitten rein in diese Welt. Wir mischen mit. Wir beeinflussen, was in dieser Welt geschieht. Sagt nie wieder, man kann doch nichts tun. Das stimmt nicht. Das Gebet ist der erste Schritt. Und es mag uns die Augen öffnen für Dinge, die wir als zweiten und dritten Schritt dann tun müssten. Dritter Punkt. Wie mache ich das? Ganz einfach, bete nicht gleich für die ganze Welt, sondern fang konkret mit einer Sache an. Hier sitzen 200 Leute. Wenn jeder von euch nächste Woche anfängt, für eine Sache zu beten, dann beten wir 200 Sachen in dieser Welt. Das ist doch nicht nichts. Irgendetwas, was dich vielleicht beim Zeitunglesen bewegt, was da mit diesen Kindern in Lüchte geschehen ist, das entsetzt uns zutiefst, mich jedenfalls. Es entsetzt mich zutiefst, zu was Menschen, zu was Männer in der Lage sind. Es entsetzt mich. Die IS-Kämpfer, die die Türkei nach Deutschland wieder schicken will, da kriege ich Angst. Das entsetzt mich. Was in Halle geschehen ist mit der Synagoge, das entsetzt mich. Frauenbeschneidung. Sogar hier in Deutschland, Leute, es rückt uns noch näher. Man kann nicht mehr sagen, die da hinten. Es rückt uns noch näher. Hat irgendeiner von euch schon mal dagegen gebetet? So what? Pack dein Entsetzen umgehend ins Gebet. Umgehend. Sag nicht, oh, wie schrecklich, hast du schon gehört? Sondern fang an, sag es zu Gott, hast du schon gehört? Weißt du schon, was da passiert ist? Ich bitte dich. Pack dein Entsetzen sofort ins Gebet und bete stur und treu für die Opfer und für die Täter. Und für die Täter. Betet für die Heimat von Jacqueline, von Ali, von Muschkam, von Mariam und dem jungen Ali. Wir haben sie unter uns sitzen. Wir können nachfragen, was da passiert. Wir können dafür beten. Wir sind nicht hilflos. Wir können dafür beten. Und ich habe noch einen Tipp, wie man ehrlich beten kann. Beginnt jedes Gebet mit diesem Satz. Herr, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du die Macht hast. Sollen wir den mal zusammen sprechen, den Satz? Herr, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du die Macht hast. Wie ging es euch dabei? Ich merke dabei, ha, das liegt ja an mir, an meinem kleinen Glauben. Wenn ich diesen Satz spreche, weiß ich im selben Moment, der stimmt nicht. Ich weiß, dass er die Macht hat. Ich glaube daran, dass er die Macht hat über diese Welt. Und darum kann ich ihm meine Anliegen nennen und muss nicht sagen, oh, wer weiß. Sondern ich weiß, er hat die Macht in dieser Welt und er wird sich in Bewegung setzen, weil ich ihn darum bitte. So werden wir gleich zusammen beten. Und dieses Beten ist heute der Mittelpunkt in unserem Gottesdienst. Dieses Gebet, dieses Eintreten für Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden in China. Wir werden gleich etwas dazu hören, wir werden etwas dazu sehen. Mara wird davon erzählen und dann werden wir miteinander beten für diese Anliegen. Aber erst wollen wir ein Lied zusammen singen und wir wollen das nicht für uns singen, Wir wollen es heute ganz bewusst singen für alle Christen in China, die verfolgt werden, für alle Christen weltweit, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Und wir wollen das so singen, als ob sie uns hören könnten und dadurch gestärkt werden. Men of Faith, rise up and sing.